Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Ben, ich bin einer der Pastoren hier in dieser Gemeinde und ich freue mich, dass wir heute zusammen diesen besonderen Tag feiern dürfen, dass wir zusammen in diese besondere Woche gestartet sind, schon am Sonntag bei Palmsonntag und jetzt Karfreitag zusammen feiern dürfen. Ich muss am Anfang einen kleinen Schluck trinken. Heute ist ein besonderer Tag. Heute denken wir daran, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld, für deine Schuld gestorben ist. Es ist diese eine Woche im Christentum, die für uns am bedeutsamsten ist. Hängt das Mikro nicht richtig? Danke dir. Was wird man ohne die Techniker tun? Karfreitag. Aber irgendwie ist Karfreitag zwischen diesen Feiertagen irgendwie auch ein komischer und herausfordernder Feiertag. Was feiern wir hier eigentlich? Vielleicht bist du hier heute hergekommen und du denkst dir, was ist das für ein Gott, der seinen Sohn auf die Erde schickt und auf diese grausame Art und Weise hinrichten lässt? Was ist das für ein Gott, der doch eigentlich so mächtig ist, der hätte doch mit einem Schnipser das Leid und den Frieden wiederherstellen können? Wieso lässt er seinen Sohn hier am Kreuz sterben? Vielleicht bist du auch schon länger Christ und du bist hierher gekommen und denkst dir, wie schlecht muss eigentlich mein Gewissen an Karfreitag sein, wenn ich auf das Kreuz schaue? Das musste Jesus für dich ertragen, weil du es nicht geschafft hast, wegen deiner Schuld. Und vielleicht geht es dir so, dass du denkst, oh, wann ist endlich Ostern, wann kann ich endlich aufatmen und alles ist gut und ich kann feiern. Muss ich da eigentlich immer wieder durch Karfreitag? Und wenn du hier heute bist und so fühlst und diese Gedanken vielleicht hast, dann kann ich das auch voll nachvollziehen. Dieser blutende Jesus, der uns an den Kreuzen immer wieder in den Blick fällt. Oder ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Passion gesehen habt, wo Jesus blutüberströmt ans Kreuz genagelt wird. Das hinterlässt etwas. Aber ist das die Botschaft der Evangelien? Ist das die Botschaft, die Kernbotschaft, die wir in der Bibel lesen? Schau dir an, was ich erleiden musste wegen dir. Schau dir an, was ich für Schmerzen erlitten habe wegen dir. Ist das die Geschichte, die wir in der Bibel lesen, was wir mitnehmen sollen aus Karfreitag? Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, wie die Evangelien auf Karfreitag hinarbeiten, was sie hervorheben, dann fällt uns noch etwas anderes auf. Dann merken wir, dass es um mehr geht als um einen rachsüchtigen Gott, einen brutalen Gott, dass es um mehr geht als darum, an Karfreitag ein schlechtes Gewissen zu haben. Die biblische Passionsgeschichte und besonders bei Lukas erzählt uns nicht die Geschichte eines Mannes, der in den Tod geht, sondern es erzählt uns die Geschichte eines Mannes, der den Thron besteigt. Es erzählt uns die Geschichte eines Mannes, eines Königs, der den Thron besteigt und der sein Reich einläutet. Das feiern wir an Karfreitag. Der Fokus liegt nicht auf dem grausamen Tod Jesu, sondern der Fokus liegt auf einem König, der auf seinen Thron steigt. Und um diese Botschaft soll es heute gehen. Diese Botschaft wollen wir uns heute zusammen angucken. Da stellt sich natürlich die Frage, wie passt das zusammen? Wie passt eine Thronbesteigung mit einem Tod am Kreuz zusammen? Und um das zu verstehen, müssen wir schauen, wie die Passionsgeschichte in den Evangelien und in unserem Fall in Lukas eingebunden ist. Und wenn wir dorthin schauen, dann sehen wir, dass die Kreuzigung in den Evangelien einen ganz besonderen, einen ganz großen Raum einnimmt. Das ist das Erste, was uns auffällt. Während in anderen Kapiteln Monate oder Jahre des Lebens von Jesus auf der Erde einfach übersprungen werden, widmet sich das Evangelium innerhalb in vielen Kapiteln wenige Stunden von Jesus' Leben. Das, was hier passiert, ist etwas Besonderes. Hier wird sehr viel Zeit aufgewendet, um das genau zu beschreiben. Das Zweite, was auffällt, wenn wir Lukas durchlesen, wenn wir die Evangelien lesen, ist, dass uns immer wieder Hinweise begegnen, die zu der Kreuzigung, die zu diesem entscheidenden Moment, die zu dieser entscheidenden Woche hinführen, die uns helfen sollen zu verstehen, wie wir die Kreuzigung verstehen sollen, aus welchem Blickwinkel wir die Kreuzigung betrachten sollen. Wir befinden uns in der Gemeinde in der Predigtreihe Jesus, er kam, sah und liebte. Und wir haben uns seit Weihnachten angeschaut, wie Jesus hier auf der Erde gelebt hat, wie er gewirkt hat, was ihn ausgemacht hat. Und wenn wir nochmal ganz auf den Anfang schauen, auf Lukas 1, die Verse 31 bis 33, da kommt der Engel zu Maria und sagt ihm, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. An dieser Stelle begegnet uns zum ersten Mal, bevor noch Jesus geboren wurde, diese Begriffe König, Thron und immer bezogen auf Jesus. Und Jesus wächst und er beginnt zu wirken und er berichtet und er predigt den Leuten, dass das Reich Gottes kommt. Dass er gekommen ist, um das Reich Gottes einzuläuten. Und er gibt sich selbst einen doch kryptischen Titel. Er benennt sich als den Menschensohn. Wir werden auf diesen Titel später nochmal zurückkommen. Eine neue Königsherrschaft. Ein neues Reich wird entstehen. Und letzten Sonntag, an Palmsonntag, haben wir uns eingeschaut, wie Jesus nach Jerusalem einreist. Wie er von der Menge gefeiert wird als der König, als der Befreier, als der Retter Israels, der jetzt nach Jerusalem kommt. Die Menschen haben ihm gehuldigt wie einem König. Und auch in unserem Text, den wir vorhin gehört haben, lesen wir in den Versen 35 und weiter, das Volk stand da und sah zu und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm, sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Und über seinem Kopf machten sie ein Schild an, dies ist der König der Juden. Was hier zwar von den Leuten spöttisch gemeint ist, proklamiert es trotzdem. Jesus ist der König der Juden. Und der zweite Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt, sagt zu ihm, wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben, aber dieser hier hat nichts getan. Denk an mich, wenn du die Herrschaft als König antrittst. Wir sehen also in Jesus' Leben auf der Erde und gerade bei der Kreuzigung sehen wir, dass immer wieder diese Begriffe König, Herrschaft, Reich Gottes immer im Zusammenhang mit Jesus auftaucht. Und gerade im Blick auf Karfreitag, gerade im Blick auf die Kreuzigung selbst, scheint hier alles zusammenzukommen. Der Gekreuzigte, über dem das Schild hängt, König der Juden. Das führt uns aber zur Frage, wieso brauchen wir denn eigentlich einen König? Wieso musste Jesus den Thron besteigen? Und um das zu verstehen, müssen wir zurückschauen ins Alte Testament, an den Anfang der Welt, wo Gott die Welt schafft, wo er Gottes Reich schafft, ein Reich voller Schönheit, voller Liebe, voller Frieden, voller Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott. Doch es kommt zum Bruch zwischen Menschen und Gott, weil der Mensch mehr will, weil er mehr für sich will und er wendet sich ab von Gott. Und das Reich Gottes war nicht mehr bei den Menschen. Sie lebten ihr eigenes Leben, sie schauten auf sich, die eigenen Bedürfnisse. Es entstand Leid, es entstand Hass. Aber dieses Königreich, was ganz am Anfang da war, es existiert immer noch bei Gott. Und Gott wollte nicht, dass die Menschen sich selbst überlassen sind. Dass die Menschen in ihrem Schmerz und ihrem Leid gefangen sind. Er wollte mit ihnen, dass sie wieder in dieses Königreich Gottes reinkommen. So fasste er einen Plan. Und er suchte sich ein Volk aus, das Volk Israel, um an diesem Volk zu zeigen, was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben. Was es bedeutet, in einer Welt zu leben, wo Frieden ist. Wo nicht ich selbst im Mittelpunkt bin, sondern wo mein Nächster im Mittelpunkt ist. Wo Gott und Gottes Liebe in meinem Herzen wohnt. Und um dies überhaupt, dass es überhaupt möglich ist, musste sich das Volk an gewisse Gebote halten. Etwas dafür tun, damit diese Liebe in diesem Reich bestehen bleibt. Und hier kommen wir zum Problem der ganzen Sache, zum Problem, warum es das Kreuz braucht. Die ganze Geschichte der Bibel bis hin zu Jesus besteht aus Geschichten von Menschen, die es nicht geschafft haben, in Gottes Reich zu bleiben. Die es nicht geschafft haben, den Frieden zu leben, die Liebe zu leben. Die sich immer wieder selbst im Weg standen. Den Wunsch nach mehr Macht, mehr der Egoismus, die Angst, die Gier, die Wut, die Bosheit. Und es ist immer ein Spiel im Alten Testament zu Gott, der sich dem Volk nähert, der sich offenbart und sagt, hier, das ist, so könnt ihr ein Reich des Friedens leben und das Volk, das sich abkehrt, das auf sich schaut, sich in den Mittelpunkt stellt. Und anstatt Frieden erleben sie Gewalt und Angst. Sie werden verschleppt aus ihrem eigenen Land. Und Gott wusste, dass sie es nicht schaffen können. Und so gab er den Menschen ein Versprechen. Viele hunderte Jahre vor Jesus. Und wir lesen zusammen aus Daniel, einem Propheten aus dem Alten Testament. Und Gott sagt zu ihm in Daniel 2, Vers 44, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Und in Kapitel 7, Vers 13 sagt er weiter, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Er kam zu dem Alten an Tage und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum, das er nicht zerstören wird. Einer wie der Sohn eines Menschen, der Menschensohn, der König, der kommen wird, um Gottes Reich endgültig wieder aufzubauen. Ein Reich, das nie vergehen wird, ein Reich, was Frieden, ewigen Frieden bedeutet. Und nachdem Gott Daniel dieses Versprechen gegeben hat und auch anderen Propheten immer wieder dieses Versprechen gegeben hat, dauert es noch viele, viele Jahre, bis Jesus schlussendlich auf die Erde kam. Und Lukas in seinem Evangelium lässt keinen Zweifel daran, dass dieser Jesus dieser versprochene König ist. Dieser Retter, der kommen wird. Und Jesus selbst sagt es selbst, ich bin der Menschensohn. Ich bin der, von dem vor hunderten von Jahren er dieses Versprechen bekommen hat. Und gerade wenn wir die Geschichte um Karfreitag lesen von Jesus Verhaftung, von den Verhören, dann steht er vor Pilatus, dem römischen Statthalter, und er fragt ihn direkt, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet ganz klar, ja. Und er ist vor dem Hohen Rat, vor den Führern des jüdischen Volkes und sie fragen ihn, bist du Gottes Sohn? Und er sagt ihnen, der Menschensohn wird sitzen zur Rechten Gottes. Und er bestätigt es, ich bin dieser Menschensohn. Und wenn wir an Palmsonntag denken, dann sehen wir, dass die Menschen erkannt haben auch, dass Jesus dieser verheißene König ist. Sie feiern ihn als den, der Frieden bringt, der endlich kommen wird. Er ist der verheißene König. Das haben wir jetzt gesehen. Jesus ist ein König, der auf die Erde kommt. Wie passt aber dieses Reich Gottes, was er aufrichten wird, mit dem Tod zusammen, mit dem Kreuzestod Jesu? Wie passt das zusammen? Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, und zum Glück können wir in die Zukunft schauen, was Ostern angeht und was die Kreuzigung angeht, dann sehen wir die Reaktion der Jünger, als Jesus gestorben ist. Sie gehen traurig weg. Was sollte das denn jetzt? Wieso ist Jesus gestorben? Wie soll er jetzt dieses Reich aufbauen? Und die Menge, die zuvor an Palmsonntag Jesus bejubelt hat, jetzt kommt endlich der König, die völlig euphorisiert waren, ihre Erwartung wurde nicht erfüllt. Sie erwarteten, dass Jesus aufsteht, eine Revolution anzettelt, die Römer, die Israel beherrschten, vom Thron stößt, sich selbst hinsetzt. Aber Jesus macht keine Anstalten, etwas in diese Richtung zu tun. Nein, sogar noch mehr, er sagt zu ihnen, gebt dem Kaiser die Steuern, die dem Kaiser gebühren. Keine Revolution, keine Befreiung aus dem Leid, was sie gerade erleben. Und diese Enttäuschung schlägt in Wut um und sie zerren ihn vor die Gerichte und sie zerren ihn nach Golgatha und sie hängen ihn ans Kreuz. Und sie spotten, sie sagen, wenn du doch der König bist, dann befrei dich und befrei uns gleich mit. Aber Jesus reagiert nicht. Das Einzige, was Jesus sagt, ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie verstehen es nicht. Wie passt das zusammen? Wie passt ein Tod und eine Thronbesteigung zusammen? Paulus sagt über diese Botschaft der Evangelien in 1. Korinther 1, Vers 18, wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Wie passt das zusammen? Und wenn ich hier bei mich umschau, in die Gesellschaft schau, dann finde ich, hat sich diese Meinung nicht wirklich geändert. Wie passt das zusammen? Wie kann ein Gott, der so mächtig ist, dass er eine Welt erschaffen kann, wie kann er zulassen, dass sein eigener Sohn stirbt und wie kann dadurch ein Reich entstehen? Es macht keinen Sinn. Warum musste Jesus sterben? Jesus musste sterben, um den Bund zwischen Gott und den Menschen zu verwirklichen. Das ganze Alte Testament geht davon, wie Menschen es versucht haben, aber gescheitert sind. Und egal, wie wir auf unser Leben schauen, egal wie gut wir uns benehmen, egal an wie viele Gebote wir uns halten, wir schaffen es nicht, in einem Reich zu leben, wie Gott es sich ganz am Anfang bei der Schöpfung vorgestellt hat. Eine Welt frei von Egoismus, frei von Neid, frei von Gewalt, frei von Leid. Wir spüren es alle in unserem Alltag. Und deshalb kam Jesus in die Welt. Der Einzige, der frei von jeglicher Schuld war. Der Einzige, der ein perfektes Leben lebte. In Hebräer 4, Vers 10 heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Er war wie wir alle in Versuchung ausgesetzt. Mit dem entscheidenden Unterschied, Jesus blieb ohne Sünde. Aber er wurde trotzdem hingerichtet. Er bezahlte trotzdem den Preis, obwohl er unschuldig war. Wir werden zu Unrecht bestraft. Der Verbrecher neben Jesus, er hat es erkannt. Wir werden zu Recht bestraft, weil wir haben gesündigt. Und diese Schuld führt dazu zur ewigen Trennung zu Gott. Und Jesus nimmt das hier am Kreuz auf sich. Er bezahlt den Preis dafür, den wir hätten zahlen müssen. Den Tod, die absolute Trennung von Gott. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Karfreitags, an dem Tag, an dem wir heute sind. Und ich lese nochmal die Stelle aus Lukas 23. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen, da riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Die Stunde hat geschlagen. Finsternis bricht über das Land. Dunkelheit, ein Ort, wo keine Hoffnung ist, wo kein Licht ist, wo Gott nicht ist. Um Jesus wird es dunkel. In diesem Moment trägt Jesus alle Schuld, alle Sünde der Menschen auf sich. Alles Lügen, alles Betrügen, mein Egoismus, die Gewalt, die ich erfahren habe oder ausgeübt habe, aller Schmerz, alles, was wir erlebt haben, jede Träne, die wir vergossen haben oder auch nicht vergossen haben, die wir zurückgehalten haben. Alles, was dir gerade auf deine Schultern drückt, dein Selbsthass, deine Verzweiflung, deine Einsamkeit. Alles, was bei Gott nicht zu finden ist, was in seinem Reich keinen Platz hat, was uns von seinem Reich trennt, liegt jetzt auf Jesus Schultern. Und er stirbt ganz verlassen von Gott. Jesaja 53, Vers 4 heißt es, jedoch unser Leiden, er hat es getragen. Und unsere Schmerzen, er hat es auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Strieben ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unsere alle Schuld. Und Paulus sagt den Korinther dazu, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus stirbt. Jesus stirbt, ja, weil wir es nicht schaffen, gerecht zu sein. Er stirbt und er nimmt alles auf sich. Aber dieser Tod bleibt nicht in seiner Tragik und Brutalität. Die Botschaft hinter dieser Dunkelheit, hinter dieser Verlassenheit von Gott, ist, dass Jesus stirbt und dadurch den Thron besteigt. Denn mit Jesus' Tod geschieht etwas Gewaltiges. Lukas 23, 46. Der Vorhang im Tempel zerreißt mitten in zwei. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Der Vorhang im Tempel, der Gottesreich auf dieser Erde von der Welt getrennt hat, wo kein Mensch rein konnte, wo kein Mensch bestehen konnte. Dieser Vorhang, der das Gott und die Welt getrennt hat, er zerreißt in zwei und Reich Gottes ist auf unserer Erde möglich. Friede ist möglich. Der Zugang zu Gottes Reich, zum ewigen Frieden ist möglich. Und so kann Jesus zum Verbrecher neben ihm sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Jesus herrscht. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, schön und gut, Himmel verstehe ich, aber wie herrscht Jesus jetzt hier auf Erden? Wie kann ich das sehen, dass Jesus herrscht? Jesus' Herrschaft hier auf Erden ist keine greifbare Realität, nichts, was wir anfassen können, keinen Thron, den wir anschauen können. Jesus' Herrschaft findet in unseren Herzen statt, hier auf Erden, indem wir hier auf Erden so leben, wie Gott es sich in seinem Reich vorgestellt hat. Indem statt wir selber Gott in unseren Herzen ist. Liebe deinen Nächsten, lieb Gott, liebe dich selbst. Das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Und wenn wir danach handeln, wenn wir daran glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und wir in das Reich kommen können, wenn wir daran glauben und uns daran halten, was Jesus gemacht hat, an diese Botschaft, die Liebe, dann regiert Jesus in uns und an dieser Erde. Ich habe euch eingangs gefragt, wie es euch geht, wenn ihr an Karfreitag denkt. Karfreitag als ein Tag, wo wir auf diesen leidenden Jesus schauen. Ob ihr ein schlechtes Gewissen habt dabei. Und wir haben jetzt gesehen, dass die Evangelien uns doch eine ganz andere Botschaft hier erzählen, einen ganz anderen Fokus setzen. Und Timothy Keller, ein Pastor und Theologe, hat einmal gesagt, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, dass wir sündiger und fehlerhafter sind, als wir es je zu glauben vermochten. Doch gleichzeitig sind wir in Jesus Christus geliebter und angenommener, als wir je zu hoffen wagten. Finde ich einen unfassbar starken Satz. Wenn wir auf das Kreuz schauen, gerade an Karfreitag, dann sehen wir auf der einen Seite das, was uns von Gott trennt. Aber auf der anderen Seite, und das überwiegt, ist Christus der König, der ans Kreuz geht, damit Gottes Herrschaft auf Erde möglich ist. Damit wir, wenn wir einmal sterben, bei Gott in Gottes Reich sein können, wo Frieden herrscht. Damit wir erkennen und erfahren dürfen, was Liebe und was Frieden bedeutet. Und in seinem Tod besteigt Jesus diesen Thron und er ermöglicht uns, Teil des Reiches Gottes zu sein. Ich möchte mit uns beten. Danke, Jesus, dass Karfreitag so eine Botschaft hat, dass du als König in diese Welt gekommen bist. Dass du als König alles getragen hast, was wir nicht geschafft haben. Dass wir unser Selbsthass, unser Egoismus, alles, was uns trennt von dir. Danke, dass du das getragen hast am Kreuz. Und dass du dadurch den Thron bestiegen hast und wir jetzt Teil von deinem Reich sein können. Ein Reich, wo Frieden ist, wo Liebe ist. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist und wir das gerade an Karfreitag uns nochmal ganz besonders daran erinnern dürfen. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam.